Liebe Mara, liebes Musikteam, der Gottesdienst ist schon gelaufen. Also, wenn es euch geht wie mir, ich habe schon alles mitbekommen, was ich brauche. Also ich habe gelacht, ich wurde ermutigt und ich wurde herausgefordert. Eigentlich können wir ja aufhören, aber irgendwie ist ja noch ein bisschen früh zum Aufhören. Deswegen schauen wir doch noch ein bisschen weiter. Und die Hauptfigur unserer heutigen Begebenheit ist natürlich Paulus. Also Saulus von Tarsus, uns aber vor allem bekannt als Paulus. Und wir hatten vorher schon Kapitel 7 angefangen, ihn kennenzulernen. Es war nämlich Saulus, der auf die Kleider der Leute aufgepasst hat, die Stephanus gesteinigt haben. Und er fand es cool, fand es gut. Offensichtlich war er dann auch dabei, vorher, als Saulus seine bewegende Predigt gehalten hat. Aber es hat ihn weniger positiv bewegt. Ihn und andere fanatisch-religiöse bewegt diese Predigt nicht dazu, ihr Herz zu öffnen, sondern vielmehr es zu verschließen und letztlich Stephanus zu töten. Und von Saulus lesen wir eben ausdrücklich, dass er der Steinigung zugestimmt hat. Aber das reicht ihm noch nicht. Er will noch effektiver das Christentum auslöschen. Aber was genial ist, hier in Kapitel 9, da kommt dieser Mensch zum Glauben an Jesus Christus. Er wird gerettet und hier kommt jetzt seine Geschichte. Manche Leute wie ich, die haben keine filmreife Geschichte, wie sie zum Glauben gekommen sind. Bei mir gab es nicht plötzlich ein Licht, keine Stimme, keine Vision. Ich saß einfach im Kindergottesdienst. Bin nach dem Kindergottesdienst zur Mitarbeiterin gegangen und habe gesagt, ja, ich möchte das auch. Ich möchte auch Kind Gottes werden. Dann hat sie mit mir gebetet und ich wusste, jetzt gehöre ich auch zu Gottes Familie. Jetzt bin ich auch Teil davon. Klammer auf, wie genial, dass einige, viele unserer Kinder jetzt auch im Kindergottesdienst sind und auch diese Chance haben. Okay, ich wusste, mir ist vergeben worden. Jetzt bin ich Kind Gottes. Manche andere Leute, die haben eine dramatischere Geschichte. Ich habe zum Beispiel ein paar Bekannte aus dem Iran. Der eine erzählt, er hat von klein auf Hass gelernt. Vor allem Hass auf Israel, obwohl er mit Israel überhaupt gar nichts zu tun hatte. Aber war so. Und irgendwann hat er gemerkt, dass ihm Liebe fehlt. Und er hat gesucht und hat die Liebe bei Jesus gefunden. Und hat so eine krasse Veränderung erlebt. Sehr genial. Der zweite ist noch heftiger. Der war sogar ein blutrünstiger Terrorist. Und dann hat er Jesus kennengelernt. Und auch ihn hat Jesus total verändert. Heute ein total menschenzugewandter, liebevoller Mensch. So genial. Oder ein anderer Bekannter, ausnahmsweise mal ein Deutscher, der war voll in den Drogen drin. Hat Jesus kennengelernt und Jesus hat ihn befreit. Hat ihn einfach rausgeholt aus dem Mist. Ich finde das so genial. Ich finde es auch immer wieder begeisternd, so Geschichten zu hören von Leuten, wie Jesus in ihr Leben gekommen ist und wie Jesus ihnen echtes Leben geschenkt hat, wie er das Leben umwandelt. Und wahrscheinlich stimmt ja mit mir überein, dass jetzt die Bekehrung, diese Umwandlung von dem Saulus nicht nur einer der besten Tage der Geschichte war, sondern auch eine der dramatischsten Bekehrungen, die es überhaupt gab. Es war dramatisch, weil Saulus ein absolut einflussreicher Mensch war. Erst im vollen Einsatz die Christen zu verfolgen und später mindestens genauso vollen Einsatz diese gute Nachricht von Jesus überall zu verbreiten. Dramatisch, extrem. Und so, wie er dann die Hauptfigur der zweiten Hälfte der Apostelgeschichte ist, die wir gerade durcharbeiten, für die, die zum ersten Mal oder noch nicht so oft hier sind. Wir gehen durch die Apostelgeschichte. Im zweiten Teil wird er die Hauptfigur. Jetzt schauen wir uns seine Verwandlung an. Dann kommen erstmal noch dreieinhalb Kapitel, wo nochmal Petrus die Hauptfigur ist. Und dann ist wieder Paulus die Hauptfigur. Und damit meine ich natürlich die menschliche Hauptfigur, weil die eigentliche Hauptfigur ist immer? Yes, es sind noch ein paar wach. Und ich finde es interessant, wie Frank Morrison, der ein Atheist war, berichtet, was ihn beschäftigt hat. Er meinte, es gibt zwei Geschichten aus der Bibel, zwei Berichte, wenn ich die entkräften kann, dann hat das Christentum keine Chance. Dann kippt das alles in sich zusammen. Zwei Geschichten, wenn ich die nachweisen kann, dass die nicht wirklich passiert sind, dann ist das Christentum, das war sein Ziel, genauso wie von Saulus, das kaputt machen. Welche zwei Geschichten könnten das sein? Die Auferstehung, da wäre ich auch drauf gekommen. Und die zweite Geschichte, das ist genau die, diese Bekehrung von dem Saulus aus Tarsus. Und wie Saulus zum Paulus wird, sagt man oft, aber das ist ehrlich gesagt nicht ganz richtig. Diese Namensumwandlung ist bei ihm nicht die Wiederzeichnung dessen, was innerlich passiert, sondern der hatte vorher schon beide Namen. Das eine ist der hebräische Name, das andere der lateinische Name. Und in seiner Heidenmission, da hat einfach dann der lateinische Name besser gepasst. Aber das nur am Rande. Okay, diese zwei Begebenheiten, Auferstehung und die Bekehrung, sind entscheidend. Und dann hat dieser Morrison, genau, der hat das untersucht, um nachzuweisen, dass es ja unglaubwürdig wäre. Gibt ja ein paar verschiedene Berichte und dann gibt's Behauptungen, das widerspricht sich und so weiter. Und der hat sich's genau angeschaut und tada, was ist passiert? Er hat gemerkt, es ist nicht unglaubwürdig, sondern die Hinweise, die Beweise sind so stark, dass genau das übereinstimmt, dass es genau so passiert ist, dass dieser Atheist zum Nachfolger Jesu wurde, genauso wie Saulus. Und ich finde das so cool. Meine, der Bericht von Saulus, das ist ja echt unwahrscheinlich. Wenn man so einen Typen sieht, wie unwahrscheinlich ist es, dass der zum Glauben an Jesus kommt? Und mich ermutigt das, weil ich habe Leute in meinem Umfeld, wo ich denke, dass die zum Glauben kommen, ist echt unwahrscheinlich. Kennt das noch jemand? Ja, okay. Da sind wir im gleichen Boot. Aber der Paulus würde jetzt sagen, hey, wenn ich zum Glauben an Jesus gekommen bin, dann kann jeder zum Glauben an Jesus kommen. Ich war so weit weg. Und deshalb hoffe ich uns, dass dieses Kapitel uns wirklich Mut macht. Und was mich noch ermutigt, dass diese unwahrscheinliche Geschichte, dass Saulus zum Glauben an Jesus kam, eine Gebetserhörung ist. Gebetserhörung? Ja, der Stephanus hatte für die Leute gebetet, die gegen ihn waren. Und dazu hatte auch Saulus gehört. Das heißt, sein Gebet wurde erhört. Es lohnt sich zu beten. Stephanus hatte gebetet, vergib ihnen, und diese Vergebung erlebt der Saulus später. Und bei Saulus war es wirklich unwahrscheinlich, dass er ein Jesusjünger wird, wie gesagt. Zu seiner Zeit war er der Hauptgegner des Christentums. Und dann wird er zum Hauptverbreiter des Christentums, der guten Nachricht. Und die christliche Gemeinde, die hatte sich ja schon vorher verbreitet. Und genau das war es, wo Saulus dagegen war. Worüber er sich total aufregt. Also geht er zum Hohen Priester, zum Vorsitzenden des jüdischen Hohen Rates und lässt sich Briefe geben, dass er auch der Bewegung des Christentums, die sich ausbreitet bis nach Damaskus, dass er hinterherlaufen kann und diesem ein für alle Mal Schlussstrich drunter ziehen, das beenden kann. Christen gefangen nehmen und so weiter. Er will einfach verhindern, dass die Jesusbewegung noch weiter nach Syrien und in andere Teile der Welt geht. Interessant, oder? Der Typ, der die Verbreitung des Evangeliums, der guten Nachricht verhindern will, der wird zu ihrem Superspreader. Wie man zu Corona-Zeiten gesagt hat, aber anders belegt. Egal, er bringt die gute Nachricht von Jerusalem nach Asien, nach Europa? Gott sei Dank. Wow. Noch ist er gegen Jesus unterwegs. Er ist unterwegs gerade nach Damaskus, etwa 300 Kilometer nördlich von Jerusalem. Damaskus sein Ziel. Ja, er hat ein Ziel. Vers 1. Saulus verfolgte immer noch die Jünger des Herrn und drohte ihnen mit Hinrichtung. Er ging zum hohen Priester und bat um eine schriftliche Vollmacht. Wenn du ihn interviewen würdest jetzt, ey Saulus, du sag mal, was ist hier eigentlich los? Wieso willst du unbedingt den Christen schaden? Er würde dir wohl antworten, ja, ich bin für Gott unterwegs. Ich will diese schräge Lehre, diese gefährliche Irrlehre auslöschen. Ich möchte, dass unser Glauben reingehalten wird. Vers 1, wörtlich, Saulus atmete Drohung und Morden. Das war, was er immer wieder tut. Das lebt er. Saulus war ein feuerspeiender Drache. Und er folgt der Jesusbewegung nach Norden, nach Damaskus, wohin sie sich ausgebreitet hat. Und er lässt sich, wie gesagt, diese Briefe für die Synagogen mitgeben, um dort das Christsein auszulöschen. In Damaskus gab es damals ungefähr 40 Synagogen. Muss ich mir mal vorstellen, der hat einen Plan. Große jüdische Bevölkerung. Also Frage, meint ihr, Saulus hat seinen Glauben ernst genommen? Ja. Oh, definitiv. Und nächste Frage, ist die Ernsthaftigkeit des Glaubens alles, worauf es ankommt? Wieso stelle ich eigentlich so doofe Fragen? Weil man immer wieder von verschiedenen Religionen hört, ja, der hat doch so einen festen Glauben. Der nimmt seinen Glauben wirklich ernst. Ja, die Hamas-Terroristen nehmen ihren Glauben auch ernst. Sie setzen dafür nicht nur ihr eigenes Leben aufs Spiel, sie opfern buchstäblich ihre Kinder dafür. Sie sind bereit, Menschen für ihren Glauben den Kopf abzuhacken. So ernst nehmen sie ihren Glauben. Also Ernsthaftigkeit, liebe Leute, ist nicht genug. Ich kann noch so ernst bei der Sache sein, ich kann genauso ernsthaft daneben liegen. Und genau das sehen wir bei Saulus. Später sieht er es dann selber ein und er schreibt uns davon. Also erstmal schreibt er dem Timotheus, seinem Freund und Schüler, 1. Timotheus 1,12. Ich danke Christus Jesus, unserem Herrn, der mir die nötige Kraft gegeben hat. Denn er hat mir sein Vertrauen geschenkt und hat mich in seinen Dienst genommen. Dabei habe ich ihn früher verhöhnt und verfolgt und mich voll Überheblichkeit gegen ihn gestellt. Aber er hat mir sein Erbarmen geschenkt, denn ungläubig wie ich war, wusste ich nicht, was ich tat. Ja, unser Herr schenkte uns Gnade über alle Maßen. Mit ihr schenkt er uns den Glauben und die Liebe, die aus der Verbundenheit mit Christus Jesus erwachsen. Auf das Wort, das ich dir nun sage, kannst du dich verlassen. Es ist wert, von allen angenommen zu werden. Jesus Christus ist in diese Welt gekommen, um die Sünder zu retten. Und ich selbst bin der Erste unter ihnen. Aber gerade deshalb hat er mir sein Erbarmen geschenkt, denn Christus Jesus wollte an mir als ersten Beispiel auf seine ganze Geduld zeigen. Sie gilt allen, die künftig zum Glauben an ihn kommen und dadurch das ewige Leben empfangen. Wow! In Philipper 3 sagt es Paulus so ähnlich, die Gemeinde habe ich unerbittlich verfolgt. Ich habe das jüdische Gesetz so streng befolgt, dass mir niemand etwas vorwerfen konnte. Niemand etwas nachsagen konnte. So ernst habe ich es genommen. Unerbittlich habe ich diese Christengemeinschaft verfolgt. Und das bezieht sich dann auf diesen Abschnitt hier aus Apostelgeschichte 9. Schauen wir nochmal in den Vers 2. Und bat um eine schriftliche Vollmacht für die Synagogen in Damaskus, Saulus. Er hatte vor, dort die Anhänger des neuen Weges aufzuspüren. Er wollte sie, Männer und Frauen, festnehmen und nach Jerusalem bringen. Auf dem Weg nach Damaskus, kurz vor der Stadt, umstrahlte ihn plötzlich ein Licht vom Himmel. Und das muss wirklich ein krass helles Licht gewesen sein. Als er diese Situation später König Agrippa in Apostelgeschichte 26 schildert, da sagt er, auf dem Weg umstrahlte mich und meinen Begleiter mitten am Tag ein Licht vom Himmel, heller als die Sonne. Also Saulus reist um die Mittagszeit, als die Sonne am höchsten steht. Und wer von euch schon mal in Israel oder in der Region war, wie da mittags die Sonne knallt? Wenn dann ein Licht ist, heller als die Sonne, das ist eine Nummer. Okay, also plötzlich zieht ein anderes Licht, noch heller als die Sonne, seine Aufmerksamkeit voll auf sich. Dann heißt es in Vers 4, er stürzt zu Boden und hörte eine Stimme, die zu ihm sagte, Saul, Saul, warum verfolgst du mich? Also Saulus wollte ja die Christen in Damaskus ausschalten. Und aus seiner Sicht ist das auch voll zu verstehen. Er meint, hier glauben zunehmend viele Juden an einen toten Messias. Das war seine Sichtweise. Er glaubt ja nicht, dass Jesus auferstanden ist. Auferstehung, ihr erinnert euch, zentrales Ding. Das war seine Sicht von Jesus. Er glaubt nicht, dass Jesus auferstanden ist. Aber gleich wird er. Und sein Gesetz sagt auch, verflucht ist jeder, der am Kreuz hängt. muss man auch mitdenken, mitverstehen, dass er das im Hinterkopf hat. Er ist schwierig für ihn an Jesus, den Gekreuzigten, zu glauben. Also wie soll man seinen Glauben, sein Leben auf Jesus setzen? Das ist doch verrückt. Das muss ich verhindern, meint Saulus. Und so ist er mit einem Trupp handfester Leute nach Damaskus unterwegs, um da richtig Action zu machen. Und jetzt kommt ein Wort, das wir nicht übersehen sollten. Plötzlich. Plötzlich. Saulus war nicht vorgewarnt. Es war nicht wie beim Schornsteinfeger, der dir ein paar Tage vorher einen Brief in den Briefkasten schreibt, setzt, am Donnerstag um 8 Uhr bin ich da. Nein, das war plötzlich. Überraschend. Saulus hatte keine Ahnung, was auf ihn zukommt. Er hatte sich Briefe vom hohen Priester geholt. Gott hatte nichts unternommen. Er hatte einen Trupp handfester Leute zusammengestellt, um da ein Massaker anzurichten oder Leute gefangen zu nehmen. Gott hatte nichts dagegen unternommen. Dann marschieren sie hunderte Kilometer Richtung Damaskus. Gott unternimmt nichts. Tag für Tag, Woche für Woche, vielleicht Monat für Monat. Gott unternimmt nichts. Ja, und dann plötzlich, aus dem Nichts und ohne Vorwarnung, plötzlich umstrahlt ihn ein helles Licht und wirft ihn zu Boden. Hammer. Und eben hatten wir aus Philipper 3 gehört, mit welchem Eifer Saulus die Gemeinde verfolgt hatte. Und dann sagt er, Vers 7, den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache, oder dann lesen wir darüber, sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. Saulus erhob sich vom Boden. Als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind, er aß nichts und trank nichts. In Damaskus lebte ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm, Hananias. Hananias antwortete, hier bin ich, so wie wir das auch immer machen. Der Herr sagte, steh auf und geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen. Der kam zu ihm und legte ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Okay, das ist ein schöner Text. Ich wollte euch eigentlich einen anderen vorlesen. Ich gebe es zu. Ihr habt es schon gemerkt, ich noch nicht. Ich lese trotzdem nochmal auch die Verse 7 bis 12, aber von Philipper 3. Aber alles, was mir damals als Vorteil erschien, sehe ich jetzt von Christus her als Nachteil. Ja wirklich, ich betrachte es ausnahmslos als Nachteil. Dahinter steht die überwältigende Erkenntnis, dass Jesus Christus mein Herr ist. Verglichen mit ihm ist alles andere wertlos geworden. Ja, in meinen Augen ist es nichts als Dreck. Mein Gewinn ist Christus. Zu ihm will ich gehören, denn ich gelte nicht als gerecht, weil ich das Gesetz befolge, sondern weil ich an Christus glaube. Das ist die Gerechtigkeit, die von Gott kommt und deren Grundlage der Glaube ist. Ich möchte Christus erkennen und die Kraft seiner Auferstehung erfahren. An seinem Leiden möchte ich teilhaben, bis dahin, dass ich ihm im Tod gleich werde. Das alles geschieht in der Hoffnung, auch zur Auferstehung von den Toten zu gelangen. Ich möchte nicht behaupten, dass ich das alles schon erreicht habe oder bereits am Ziel bin, aber ich laufe auf das Ziel zu, um es zu ergreifen, denn ich bin ja auch von Christus Jesus ergriffen. Ich bin ergriffen, sagt Paulus. Ich bin ergriffen. Bist du auch ergriffen? Saulus ist unterwegs, um Christus zu ergreifen, aber Christus ergreift ihn. Er wollte die Leute zurück auf den Boden holen und Jesus holt ihn. Buchstäblich, auf den Boden. Und hier sagt Saulus, so wie Jesus mich ergriffen hat und es mein Ziel war, zu verfolgen, will ich jetzt sein Ziel verfolgen, weil er mich ergriffen hat. So wie Jesus mich ergriffen hat als mein Ziel, als ich mein Ziel verfolgt habe, will ich jetzt sein Ziel verfolgen, weil er mich ergriffen hat. Und wir haben schon darüber nachgedacht, wie Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Oft ist das ein Prozess. Es kann sein, dass du erstmal Vorurteile abbaust und dann bewegt es dich. dann merkst du, dass dich irgendwas zum Glauben hinzieht, dann, dass irgendwie ein Glaube in dir entsteht, entstanden ist. Und dann sagst du, ja, ich will den Weg mit Jesus gehen. Und dann kommst du irgendwann den Punkt, wo du faule Kompromisse hinter dir lässt. Es ist ein wunderschöner Weg. Ein wunderschöner Weg mit Jesus. Aber manchmal kommen Leute auch total plötzlich zum Glauben. Ihr Leben ändert sich von heute auf morgen. Ein Freund zum Beispiel von mir, er kam zum Glauben und hat am selben Tag mit seinem Freund Schluss gemacht, weil er verstanden hat, nein, das ist so nicht Gottes Wille. Andere haben sofort mit Drogen aufgehört oder ihren Job gekündigt, weil sie wussten, das, was ich hier mache, das passt mit meinem christlichen Glauben, mit der Liebe, mit Jesus, mit der Bibel einfach nicht zusammen. Und Saulus hat die Predigt von Stephanus gehört, hat sich aber erstmal nicht dafür geöffnet. Sicher hat er noch einiges andere von Christen mitbekommen, aber auch das hat scheinbar nichts bewirkt. Doch jetzt kommt dieses Ereignis und sofort ändert sich alles. Ändert er sein Leben, ändert Gott sein Leben. Er ist bereit, sein Leben umzukrempeln und umkrempeln zu lassen. Vielleicht geht es dir so wie Saulus. Du liegst am Boden. Keiner weiß es vielleicht, aber vielleicht liegst du am Boden. Und dann, Vers 5, er fragte, wer bist du, Herr? Die Stimme antwortete, ich bin Jesus, den du verfolgst. Wer bist du, Herr? Gute Frage. Und da ist es keine Frage, ob da jemand da ist, sondern wer das ist, der da ist. Vielleicht ist es dran, das mal zu fragen. Wer bist du, Herr? Ist das für heute eine Frage für dich? Die Stimme hier antwortet, ich bin Jesus, den du verfolgst. Saulus merkt also nicht nur, Jesus lebt wirklich, nein, sondern auch, wie er sich mit seiner verfolgten Gemeinde identifiziert, wie Jesus sich mit seiner Gemeinde identifiziert. Dass Jesus und seine Leute sich nicht voneinander trennen lassen. Denn Jesus sagt nicht nur, du verfolgst meine Gemeinde, sondern du verfolgst mich. Wow. Und das macht mir Mut. Das macht mir Mut. Wenn jemand sich gegen die Jesus-Leute stellt, wenn jemand etwas gegen uns übernimmt, dann sagt Jesus, das nehme ich persönlich. Und Jesus fühlt mit. Und er wird Gerechtigkeit schaffen. Er übersieht nicht, wenn Christen im Iran für ihren Glauben ins Gefängnis kommen. Jesus übersieht nicht, dass in Nordkorea, wenn nur ein Familienmitglied mit einer Bibel erwischt wird, die ganze Familie im Konzentrationslager landet. Jesus übersieht nicht die Ungerechtigkeit. Und er übersieht es nicht, wenn vielleicht Einzelne von uns ihren Job verlieren, weil sie nicht bereit sind, den Kunden zu belügen. Jesus sieht das und er nimmt es persönlich. Das heißt nicht, dass er immer gleich eingreift. Er hat einen göttlichen Plan, auch mit diesem Christenverfolger, was er mit ihm macht, aus diesem Saulus von Tarsus. Und er lässt ehrlich gesagt erschreckend viel Leid und Verfolgung zu. Aber ich glaube, da steckt auch ein Prinzip dahinter, was wir in Matthäus 25 sehen. Da sagt Jesus, was ihr einen für diesen Geringsten getan habt oder nicht getan habt, das habt ihr für mich getan oder nicht getan. Was ihr für einen der Geringsten getan habt, das habt ihr für mich getan. Jesus macht sich eins mit seinen Leuten, mit seiner Gemeinde. Und ich denke, es ist gut, sich das bewusst zu machen, wenn man vielleicht auch mit anderen Christen im Clinch ist. Wenn du vielleicht gerade einem anderen Christen die kalte Schulter zeigst, vielleicht sogar deinem Ehepartner. Es könnte sein, dass du nicht nur im Streit, es könnte sein, dass du nicht nur in Distanz mit anderen Christen gehst, sondern damit auch mit Jesus. Es könnte sein, dass du nicht nur im Streit oder Distanz mit einem Christen lebst, sondern damit auch mit Jesus. Und bitte versteht mich nicht falsch, es ist durchaus auch mal dran, einen Streit ordentlich auszufechten. Das gehört auch dazu. Aber lasst uns das auf dem Schirm haben. Jesus nimmt jede Art von Lieblosigkeit gegen seine Leute persönlich. Und wenn sie sich gegen seine Schäfchen, Jesus nimmt jede Art von Lieblosigkeit ernst, und wenn sie sich gegen seine Schäfchen richtet, dann nimmt er sie auch persönlich. Saulus, Saulus, warum verfolgst du mich? Ich bin Jesus, den du verfolgst. Als Saulus fragt, wer bist du noch? Er, da weiß er noch nicht, dass es Jesus ist. Aber Jesus antwortet. Und Jesus antwortet ganz anders, als Saulus es erwartet hat. Was Jesus ihm sagt, das trifft ihn wie ein Blitz vom Himmel, aus heiterem Himmel. Nicht nur, dass er merkt, Jesus ist nicht tot. Nicht nur, dass er merkt, Jesus redet mit mir. Sondern auch, dass er etwas mit ihm vorhat, wie wir gleich sehen werden. Und die Beschreibung mit diesem extremen Licht, die erinnert mich auch an Offenbarung 1, wo Johannes beschreibt, wie er Jesus, den Auferstandenen, sieht. Auch da ist dieses krasse Licht. Auch Johannes knallt auf den Boden. Und dann Jesus hebt ihn hoch, stellt ihn wieder hin. Bei Saulus sehen wir Vers 6, doch jetzt steh auf. Doch jetzt steh auf. Jesus zeigt ihm nicht nur, dass das die falsche Richtung war, sondern er zeigt ihm eine neue Richtung, wie es weitergehen soll. Doch jetzt steh auf und geh in die Stadt. Dort wirst du erfahren, was du tun sollst. Wie schön ist es, dass Gott auch den richtigen Weg zeigt, weiter weißt, wie es weitergeht. Jesus sagt nicht nur, so kann es nicht weitergehen, sondern jetzt kann es weitergehen. Vergiss, was du tun wolltest und warte auf die Wegweisung, was du tun solltest. Das finde ich stark. Mich begeistert das. Jesus knallt nicht nur die Bremse rein, sondern er grätscht ihm auch nicht nur rein, wie Saulus der Gemeinde reingrätschen wollte. Ja, Jesus sagt deutlich, was Saulus bisher falsch gemacht hat. Das ist auch wichtig. Aber gleichzeitig zeigt er ihm, wie es richtig weitergehen soll. Gott ist gut. Gott ist gut. Er hat einen Weg für Saulus. Er hat einen Weg für dich. Vers 7. Den Männern, die Saulus begleiteten, verschlug es die Sprache. Sie hörten zwar die Stimme, doch sie sahen niemanden. In Kapitel 22, als Paulus diese Situation nochmal beschreibt, da erzählt er, dass seine Begleiter die Stimme nicht gehört haben. Fragezeichen? Das könnte entweder heißen, dass sie es akustisch nicht gehört haben oder auch, dass sie es nicht verstanden haben. Und das erinnert mich wieder an die Beschreibung aus Offenbarung 1 von Johannes. Denn da beschreibt auch er die Worte von Jesus, wie sie klingen. Er sagt, wie ein Wasserrauschen. Von rauschendes Meer oder großes Wasserrauschen, so vergleicht es. Das kann also sein, dass die Begleiter von Paulus dieses Reden von Jesus auch nur das Rauschen gehört haben. Wie manchmal beim Radio, wenn man zwischen den Sendern ist, früher als es noch so mit Drehen war und so, ne? Kennt ihr vielleicht noch. Aber Saulus, bei dem war es glasklar, der hat's verstanden. Vers 8. Saulus erhob sich vom Boden, als er die Augen öffnete, konnte er nichts sehen. Seine Begleiter nahmen ihn an der Hand und führten ihn nach Damaskus. 3 Tage lang war Saulus blind, er aß nichts und trank nichts. Saulus ist total im Schock. Kann man sich vorstellen, oder? Erstmal ist ihm der Appetit vergangen. Er isst nichts und trinkt nichts und sehen tut er sowieso nichts. Also kaum noch Reize. War mal interessant. Wann ist wieder die Fastenwoche? Okay, ist noch ein bisschen hin. Aber ist vielleicht gar nicht so schlecht, dass man mal so ein bisschen ausgebremst wird, so ein bisschen besser verarbeiten kann, wenn es reduziert ist. Und das Letzte, was Paulus gesehen hat, das war dieses Licht von Gott. Das Letzte, was er gehört hat, war die Stimme von Jesus. Jetzt hat er erstmal Zeit, das zu verarbeiten. Leute, es ist gar nicht schlecht, wenn man mal ausgebremst wird. Denn das war hier bei ihm auch nötig, denn fast alles, was er bisher geglaubt hat, das wird in Frage gestellt oder er muss es neu sortieren. Sein Blick auf das Alte Testament, sein Blick auf Gott, sein Blick auf Jesus, auf den Messias, auf Auferstehung. Also manchmal ist es ganz gut, wenn wir auf der Überholspur sind und Jesus uns die Bremse reinknallt. Haben viele von sich erzählt, wie es ihnen geholfen hat und wie sie sonst nicht auf den richtigen Kurs gekommen wären. Diese Entschleunigung ist nicht angenehm, aber manchmal hilfreich. Und interessant nebenbei finde ich übrigens 3 Tage. Diese 3 Tage, erinnert euch das an irgendwas? Die 3 Tage zwischen Jesu Tod und Auferstehung. Hatten wir heute schon mal das Thema Auferstehung? Das waren die 3 wichtigsten Tage der Weltgeschichte. Und ich meine, diese 3 Tage hier könnten die 2 wichtigsten Tage der Weltgeschichte gewesen sein. Vers 10. In Damaskus lebt ein Jünger namens Hananias. Dem erschien der Herr und sagte zu ihm: Hananias. Hananias antwortete: Hier bin ich, Herr. Der Herr sagte: Steh auf und geh in die gerade Straße. Dort sollst du im Haus von Judas nach Saulus aus Tarsus fragen. Er ist dort und betet. In einer Erscheinung hat er einen Mann namens Hananias gesehen, der kam zu ihm und legt ihm die Hände auf, damit er wieder sehen konnte. Er hat einen Mann, Hananias, gesehen? Der heißt so? Könnte ich damit vielleicht gemeint sein? Tja, und beachtet mal, was Jesus hier, wie er Saulus beschreibt. Er betet. Er betet. Da ja, das ist mal eine Überraschung. Er betet. Ich finde, das ist überraschend und genial. Es ist überraschend, denn Paulus hat sein ganzes Leben lang gebetet. Er berichtet doch, dass er sich von klein auf an den jüdischen Glauben gehalten hat. Das war ihm wichtig. Mit Sicherheit hat er jeden einzelnen Tag, an den er sich erinnern kann, gebetet. Warum sagt Jesus jetzt, er betet? So hat er noch nie gebetet. Kennt ihr das? Ich finde das genial. Aber als Kind oder kirchlich geprägter Mensch, ja, da betet man halt. Man betet vielleicht schon immer. Aber dann kam der Tag, an dem du Jesus begegnet bist. Besser gesagt, an dem Jesus dir begegnet ist. Und seitdem redest du anders mit ihm. Seitdem ist Gebet ein Gespräch mit einer Person, die du kennst. Ein Gespräch mit einer Person, die du liebst. Und vor allem mit einer Person, die dich kennt. Und die dich liebt. Unglaublich. Und wie reagiert jetzt der Hananias? Vers 13. Hananias antwortete: Herr, ich habe schon viel über diesen Mann gehört. Er hat deinen Heiligen in Jerusalem viel Böses angetan. Und jetzt ist er mit der Vollmacht von den führenden Priestern hierher gekommen. Er will alle festnehmen, die deinen Namen anrufen. Hananias wusste sehr genau, wer dieser Saulus ist, beziehungsweise wer er war, bis er Jesus begegnet ist. Kleiner Unterschied. Deshalb war es für ihn keine Traumvorstellung, zu diesem Typen zu gehen und dem noch zu helfen. Du, Jesus, wenn der Saulus blind ist, ist doch eigentlich gar nicht so schlecht. Bist du dir sicher, dass du das willst? Kennt ihr das? Du liest die Bibel und du denkst dir, ja Gott, meinst du das eigentlich ernst? Habe ich dich richtig verstanden? Und es ist okay, mal diese Frage zu stellen. Aber irgendwann kommt die Frage zurück. Herr Wolfram, glaubst du eigentlich mehr an dich? Oder an mich? Und in Vers 15 ermutigt Jesus, diese Frage dann richtig zu beantworten. Aber der Herr sagte zu ihm: Geh nur hin. Denn gerade ihn habe ich mir als Werkzeug gewählt. Er soll meinen Namen bekannt machen vor den Völkern und ihren Königen, wie auch vor dem Volk Israel. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Scheinbar hat das den Hananias überzeugt, dass Gott hier ankündigt, das Blatt richtig zu wenden. Und dann, Vers 17, da machte sich Hananias auf den Weg und ging in das Haus. Er legte Saulus die Hände auf und sagte: Saul, mein Bruder. Hey, Bro! Ja, ich würde so gern wissen, wie er das gesagt hat. Wie hat Hananias das ihm gesagt? War das wirklich so, ja, Saulus, mein Bruder? Oder eher, Saulus, mein Bruder? Mit zittriger Stimme? Tja. Schauen wir nochmal weiter. Saulus, mein Bruder, der Herr hat mich gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist. Du sollst wieder sehen können. Ihr sollt auch wieder sehen können. Du sollst wieder sehen können. Wir waren jetzt bei Vers 17, 17 bis 20. Wenn du das findest, wäre cool. Okay, Saulus, mein Bruder. Der Herr hat mich zu dir gesandt, Jesus, der dir auf dem Weg hierher erschienen ist, du sollst wieder sehen können und mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Sofort fiel es Saulus wie Schuppen von den Augen und er konnte wieder sehen. Er stand auf und ließ sich taufen. Dann aß er etwas und kam wieder zu Kräften. Danach verbrachte Saulus einige Zeit bei den Jüngern in Damaskus. Er ging gleich in die Synagogen und verkündete dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Wow. Hananias war verantwortlich für den ersten Eindruck, den Saulus von der christlichen Gemeinde mindestens in Damaskus bekommt. Stell dir das mal vor. Du musst zu einer Person gehen, von der du schon viel gehört hast, aber nur Schlechtes. Bist du bereit? Und du darfst dieser Person von Jesus erzählen. Du hast die wunderbare Chance, die gute Nachricht weiterzugeben, dieser Person. Bereit? Kann auch Briefumschläge verteilen. Okay. Aber du bist tief geprägt von diesem Gefühl. Wenn irgendwer Schlechtes mit mir vorhat, mit uns vorhat, dann ist es dieser Typ, diese Person. Und ich finde, der Hananias ist ja ein echt gutes Vorbild. Er überwindet alle Angst. Er geht tatsächlich hin. Er geht los. Er geht zu Saulus, legt ihm die Hand auf die Schulter, nicht um den Hals, und nennt ihn Bruder. Und nach all dem, was uns Lukas hier berichtet, sagt er ihm nur Positives. Hey, ich nehme es dir ab, Jesus ist dir wirklich erschienen. Du sollst wieder sehen können. Du sollst mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Ich hätte dem erstmal was ganz anderes erzählt. Ey, Saulus, wo kommt eigentlich dieser brutale Hass her? Und ja, hast du deine Bibel eigentlich nicht gelesen oder nicht ernst genommen? Und du weißt schon, die Sache mit dem Stephanus, das kannst du nicht wieder gut machen. Aber wir brauchen das. Wir brauchen das in der Gemeinde. Menschen, die Leuten mit offenem Herzen, mit offenen Armen begegnen. Auch wenn sie keinen Vorzeigelebenslauf haben. Wenn sie vielleicht mit einer Fahne in den Gottesdienst kommen. Oder Ausdrucksweisen verwenden, bei denen du aufpassen musst, dass dir deine Gesichtszüge nicht entgleisen. Aber ist doch interessant. Jesus redet mit Saulus. Er hätte ja auch gleich sagen können, ey Saulus, glaube an mich, ich bin Jesus, bin der Messias, bin übrigens auferstanden und so weiter. Aber jetzt wählt Jesus den Weg, den Umweg über Hananias. Er geht zu Hananias und sagt ihm, ey Hananias, geh du mal zu Saulus und mach du das. Manche Umwege geht Jesus gern. Jesus nimmt diesen Umweg über Hananias. Wieso so kompliziert? Und ich glaube, es ist ganz einfach. Jesus liebt es, Menschen, uns, in seinen Plan einzubeziehen. Dich möchte er in seinen Plan mit einbeziehen. Nicht umsonst nennt er uns seinen Körper. Und er ist das Haupt, der Kopf. Und Hananias gehorcht, als Jesus ihn losschickt. Wie stark ist das denn? Und die Gemeinde in Damaskus, die nimmt Saulus dann auf. Das ist wieder mal Gottes Humor, oder? Ich feiere das. Die Gemeinde, die er vernichten wollte, die nimmt den Saulus auf. Ist das nicht cool? Und was macht Saulus? Er lässt sich sofort taufen. Vers 20. Er ging gleich in die Synagoge und verkündete dort, Jesus ist der Sohn Gottes. Yes, krass. Wörtlich steht hier, und sofort. Sofort. Sofort marschiert er in die Synagogen und predigt, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Puh. Die Leute in den Synagogen, die kannten ihn. Die wussten ja, wer er ist. Und bei Saulus, was mir wichtig ist, er wartet nicht jahrelang, um sich taufen zu lassen. Er wartet nicht jahrelang, bis er irgendwelche vermeintliche Reife erreicht, bevor er anderen Leuten von Jesus weitererzählt. Bis er vielleicht irgendwie sonst wie gereifter Christ ist, sondern er startet sofort. Wie sieht das bei uns aus? Vers 21. Alle, die das hörten, waren sehr erstaunt und sagten, das ist doch der Mann, der in Jerusalem die Leute verfolgt hat, die sich zu Jesus bekennen. Ist er nicht sogar gekommen, um sie auch hier festzunehmen und vor die führenden Priester zu bringen? Aber Saulus ließ sich nicht beirren und stürzte die Juden in Damaskus in völlige Verwirrung. Das mache ich manchmal auch, aber ungewollt. Naja, denn er konnte ihnen überzeugend darlegen, dass Jesus der Christus ist. Wörtlich, er bewies, dass dieser der Christus ist. Stell dir das mal vor. Du bist an dem Tag in der Synagoge, wie du jeden Sabbat in der Synagoge bist. Und dann, du hörst Saulus von Jesus predigen und du bist einfach nur geschockt. Du bist einfach nur geschockt. Was redet der da? Der da? Das ist doch der größte Feind der Jesusbewegung überhaupt. Und jetzt redet er von Jesus. Was ist mit dem passiert? Hat er eigentlich seinen Verstand verloren? Nein, offensichtlich hat er nicht seinen Verstand verloren, denn er redet ganz klar. Er erklärt absolut logisch. Und aus unserer jüdischen Bibel, wie der Messias zu sein hat, und das passt wunderbar auf Jesus Christus und nur auf Jesus. Die Juden in Damaskus sind also verständlicherweise hin und her gerissen. Einerseits ist die Sache mit dem Saulus ja völlig verwirrend. Und andererseits ist es so einleuchtend, weil jedes Argument von Saulus einfach sitzt und logisch und nachvollziehbar und richtig ist. Überwältigend. Also, wie geht es weiter? Das ging längere Zeit so. Da fassten die Juden den Entschluss, Saulus zu töten. Also, man entscheidet sich gegen die Argumente und für die Gewaltlösung. Aber der erfuhr von ihrem Plan, die Juden ließen sogar die Stadttore Tag und Nacht bewachen, um ihn auf jeden Fall beseitigen zu können. Doch die Jünger verhalfen ihm zur Flucht. Sie ließen ihn bei Nacht in einem Korb die Stadtmauer hinunter. Saulus, der ehemalige Christenfolger, erlebt jetzt erstmals am eigenen Leib, wie sich verfolgte Christen fühlen. Für ihn ist es jetzt klar, auf welcher Seite er steht. Für die anderen noch nicht alle. Saulus kehrte nach Jerusalem zurück. Dort wollte er sich den Jüngern anschließen, aber sie hatten alle Angst vor ihm. Sie konnten nicht glauben, dass er wirklich ein Jünger geworden war. Da nahm sich Barnabas der Sache an und brachte ihn zu den Aposteln. Er berichtete ihnen, was mit Saulus geschehen war, wie er auf dem Weg den Herrn gesehen hatte und dass dieser mit Saulus geredet hatte. Er erzählt ihnen davon, wie Saulus dann in Damaskus unerschrocken im Namen von Jesus aufgetreten war. Von da an ging Saulus bei den Aposteln in Jerusalem ein und aus. Er trat nun auch hier unerschrocken im Namen des Herrn auf. Mit den griechisch sprechenden Juden führte er Streitgespräche, die aber wollten ihn umbringen. Als die Brüder davon erfuhren, brachten sie Saulus nach Caesarea. Von dort schickten sie ihn weiter nach Tarsus. Okay. Jetzt ist er also bis nach Jerusalem zurückgekommen und jetzt erfüllt sich weiter, was Jesus zu Hananias gesagt hatte. Ich werde ihm zeigen, wie viel er leiden muss, weil er sich zu mir bekennt. Was Jesus vorher sagt, erfüllt sich immer. Und so wie bis vor kurzem kein Christ vor Saulus sicher war, ist jetzt plötzlich er nirgendwo mehr sicher. Und ab dem nächsten Vers wird es dann viel positiver. Aber dafür haben wir heute leider keine Zeit mehr. Also, seid gespannt und freut euch aufs nächste Mal. Aber für heute ist die Frage, was nehme ich heute mit? Und vielleicht hat der Heilige Geist dir irgendwas aufs Herz gelegt, dann bitte behalt es. Schreib es dir auf, mach dir Notiz, darfst das Handy auspacken, aber nimm das mit. Und wenn noch nichts Konkretes ist, ist es vielleicht eine dieser zwei Fragen. Wer bist du Herr? Wer bist du Herr? Wie Saulus Jesus fragt. Oder das zweite, was soll ich tun? Wer bist du, Herr? Jesus, ich will dich kennenlernen. Jesus, ich will dich besser kennenlernen. Jesus, ich will dich persönlich kennenlernen. Vielleicht ist das Gebet, was du heute mitnehmen solltest. Oder das zweite, was soll ich tun? Was soll ich tun? Vielleicht so wie bei Hananias. Anderen Menschen nachgehen, ihnen helfen. Oder so wie Paulus dann. Andere zu Jesus führen. Anderen den Weg zu Jesus weisen. Auch wenn das einen Preis kostet. Wer bist du, Herr? Und was soll ich tun? Lass uns beten. Herr, danke, dass du diesem Saulus begegnet bist, Herr. Dass du nicht gesagt hast, das ist unwahrscheinlich und er will doch gar nicht, sondern dass du in deiner Liebe ihm nachgegangen bist und dass du einen Weg gefunden hast, wie auch er in seiner Verbohrtheit umkehren konnte. Und danke, dass ja er sein Herz dann auch wirklich bewegen konnte oder du es bewegt hast, zu dir umzukehren. Und du siehst, wo ich und wo jeder Einzelne von uns umkehren sollte, wo wir vielleicht blind sind, verblendet. Oder du siehst jeden Einzelnen, der vielleicht am Boden liegt und nicht weiß, wie es weitergeht, der jetzt einen Hananias braucht, der ihn begleitet und weiterführt. Herr, schenk du, führe du uns da zusammen, dass wir sehen, wo wir stehen und was aus deiner Sicht die Richtung ist und dass wir dir vertrauen, dass deine Richtung genau das Richtige ist, dass wir deswegen dir folgen, den Weg mit dir gehen. Und danke, dass wir nicht alleine gehen müssen, sondern dass du uns in eine wunderbare Gemeinschaft reinstellst, wo wir Schulter an Schulter stehen können, uns gegenseitig beflügeln und keiner allein stehen muss, weil du uns bedingungslos liebst, uns zusammenstellst. Segne uns dazu und bitte mach du uns zum Segen auch für andere, auch über den Kraterrand unserer Gemeindegrenze hinaus, Herr. Deine Liebe weiterzugeben, dass deine Gemeinde wächst, dein Reich wächst, überall. Danke dafür. In Jesu Namen. Amen.